Ich weiß, das ist fies, aber so bin ich manchmal. Ich bräuchte dieses Handheld noch. Was kannst du uns spontan sagen zur Bundeslade?
Bundeslade, ja. Haben Sie getragen auf Stangen? Sie haben sie getragen auf Stangen mit eigener Kraft. Deshalb ist der Uzi ja dann tot umgefallen. Und sie mussten dann, später hat dann David nochmal dieses Unternehmen angefangen. Und dann ist er immer nur 6 Schritte gegangen. Und dann haben sie geopfert. Und er hat getanzt und angebetet. Und so kamen sie dann tatsächlich wieder zurück nach Jerusalem.
Gut, vielen Dank. Wer kann uns was zum Beginn der Bundeslade sagen? Weiß jemand was? Wie alles begann?
Ich glaube, wie Rainer eben gesagt hat, genau, ist aus Akazienholz mit Gold bekleidet und der Deckel hat so eine Art Gnadenthron mit 2 Engeln, die so die Flügel aufeinander zeigen.
Super. Und das Ganze hat Mose fängt mit Mose an. Die Bundeslade beinhaltet ein paar Sachen. Die Steintafeln sind drin mit den 10 Geboten. Ein Krug wurde gefüllt mit Manna und da drin verwahrt und der Stab von Aaron war noch drin, der so gegrünt hatte und zur Schlange geworden war. Das waren die Sachen der Bundeslade. Und im Alten Testament, also uns das ist ja nicht immer so vor Augen, von Mose bis König Salomo gab es keinen Tempel. Und das höchste Heiligtum, das sie hatten, war die Bundeslade. Das waren, wir wissen das nicht so ganz genau, aber auf jeden Fall ein paar Jahrhunderte. Also 5-mal mindestens, vielleicht mehr. Und die Bundeslade war aber klein. Die Maße sind angegeben, die war etwa 120 cm lang, 75 cm hoch, 75 cm breit. Das wird bei jedem von uns in die Wohnung gehen. Kein Problem, wie so eine kleine Truhe. Gar nicht besonders groß, auch deswegen konnte man die auch gut tragen. Ein portables Heiligtum. Ganz pfiffig. Vor allem für ein Volk, das unterwegs ist, das noch gar nicht so ganz sesshaft ist, mit Gold überzogen. Mose ließ sie anfertigen, dann war sie jetzt schon mehrere Jahrhunderte im Land. Wir tauchen jetzt ein in die Spätphase der Richterzeit. Eli hatte 40 Jahre Recht gesprochen in Israel und jetzt, er lebt immer noch, aber er ist mittlerweile ein alter Mann. Alt und fast blind oder ganz blind. Deswegen kann er am Heiligtum seinen Dienst nicht mehr richtig tun. Seine Söhne haben die Aufgabe übernommen. Ist ja manchmal so, damals war es noch viel üblicher als heute, dass die Söhne die Aufgaben und Berufe und Arbeitsstellen von den Vätern geerbt haben. Ist ja heute nur noch in wenigen Berufen so. Bei Landwirten, bei Ärzten zum Teil. So. Wo das weitergegeben wurde. Das war damals ganz üblich und die Söhne übernehmen also die Aufgaben ihres Vaters. Das Problem ist, diese beiden Söhne sind beides keine geistlichen Männer. Von ihrem Herzen her. Der Glaube wird nicht per se in der Familie einfach weiter vererbt wie Opas alter Schreibtisch. Schön wär's, aber so funktioniert's nicht. Sondern es braucht immer einen aktiven Vermittlungsprozess. Schon im Alten Testament, Mose hatte das von Gott her den Israeliten klar gesagt, sagt diese Worte, sagt es euren Kindern weiter, vermittelt es ihnen, nehmt sie hinein, bringt ihnen den Glauben nahe. Und das ist uns allen aufgetragen, für unsere Kinder diese Vermittlungsleistung, so gut wir es nur irgendwie können, zu bringen. Ihnen den Glauben nahe zu bringen, es ihnen leicht zu machen, das zu erkennen. Wir wissen nicht, wieso, wir sehen nur das Ergebnis hier. Eli hat diese Aufgabe verpasst. Nicht genug Zeit dem gewidmet, war zu beschäftigt, Israel zu richten, für alle da zu sein und hat dabei seine eigenen Söhne irgendwie vernachlässigt. Und hat es verpasst, ihnen das so zu vermitteln, dass sie es nehmen konnten. Und wisst ihr, das ist ganz schwierig. Es gibt dafür immer nur ein gewisses Zeitfenster. Es ist ganz schwierig, wenn ich das verpasst habe, das nachzuholen. der hat Gnade und ist manchmal möglich und man betet für die Kinder und sie bekommen es von woanders, aber wenn die Kinder ein gewisses Alter erreicht haben, ist es fast unmöglich für die eigenen Eltern, das noch an sie ranzubringen. Deswegen nutzt euer Zeitfenster, wenn ihr Kinder habt oder Enkel habt. Ganz interessant, ich war ja letzte Woche erst vom Zeltlager zurückgekommen. Da war einer dabei, der ist jetzt schon zu alt, der ist jetzt so auf der Schwelle dazu, Mitarbeiter zu werden, der ist 15 Jahre und ich weiß, dass seine Eltern beide keine Christen sind. Und ich habe ihn nochmal gefragt, hey, wie ist eigentlich mit dir gekommen, dass du jetzt so mit Jesus gehst und feststehst? Und ich weiß, er wohnt auch wo er nicht wo keine lebendige Gemeinde ist, wo es für ihn nicht leicht ist, hinzukommen. Und wo er gesagt hat, ja, früher, als meine Oma noch konnte, da hat sie mich und meinen Bruder jeden Sonntag mit zum Gottesdienst genommen und ist extra wohin gefahren, wo sie wusste, da ist der Gottesdienst so, dass es auch für uns passend ist. Und die Oma war für ihn die Brücke. Er hätte Jesus sonst nicht kennengelernt. Und diese Aufgabe ist uns anvertraut, in der guten Zeit unseren Kindern es gut weiterzugeben. Diese beiden Söhne haben jetzt dieses äußerliche Amt von ihrem Vater einfach übernommen, aber sie können das überhaupt nicht füllen und es passiert dann das, was zu befürchten steht. Die beiden Söhne missbrauchen ihre Stellung. Die Opfersachen, die für Gott gebracht werden, da kommen sie und picken sich immer die besten Sachen raus. Ein Anteil steht ihnen zu, das ist gar keine Frage, nur die Reihenfolge ist eigentlich umgekehrt. Die besten Stücke für Gott. Und dann kriegen sie auch was. Und sie nehmen sie aber hier immer zuerst das Erste raus. Und als die Leute sich beschweren, sagen sie, hey, wenn ihr das nicht macht, kriegt ihr gar nichts mehr, dann opfern wir gar nichts mehr für euch. Sie missbrauchen das. Das sind Frauen, die dienen an diesem Heiligtum. Und weil sie Gott nahe sein wollen, was machen die beiden Männer? Sie missbrauchen sie sexuell. Sie nutzen ihre Machtstellung gnadenlos aus. 100% nicht das, wofür Gott sie eingesetzt hat oder was der Plan war dabei. Sie machen das so, wie es an den heidnischen Heiligtümern auch üblich ist. Da gab es überall auch Frauen, die da gedient haben und es war selbstverständliches Recht der Priester, mit diesen Frauen auch zu schlafen. Die durften sich noch freuen, dass der Priester zu ihnen kam. Und wisst ihr, was das ganz Blöde hier ist? Und nichts passiert. Die missbrauchen ihre Macht in verschiedener Weise und nichts passiert. Ihr Vater sagt nichts. Die Bibel nimmt ja gerne mal äußerliche Dinge, um auch Innerliches deutlich zu machen. Der alte Eli ist fast blind. Ich bin aber ziemlich sicher, dass er trotzdem gewusst hat, was seine Söhne machen. Denn Leute, die blind sind, hören meistens ziemlich gut. Und da ist bestimmt geredet worden, er hat bestimmt Dinge gehört. Und wisst ihr, man kann so etwas immer hören und sehen und darauf reagieren und man kann auch sagen, will ich lieber gar nicht so genau wissen. Kann ich nicht ändern, will ich mich nicht beschäftigen, gucke ich in eine andere Richtung, mache ich was anderes. Also ihr Vater, der reagieren könnte, reagiert nicht. Auch sonst weist sie keiner in die Schranken, keiner zurecht. Und das Schlimmste daran, für jeden, der es erlebt, Gott scheint es egal zu sein. Es fällt kein Feuer vom Himmel. Nichts passiert. Es ist sogar umgekehrt. In der gleichen Zeit kommt die Hanna, die keine Kinder bekommen kann, zum Heiligtum und erbittet ein Kind. Und ihre Bitte wird erhört und sie bekommt ein Kind. Es ist doch alles in Butter. Wir können machen, was wir wollen. Gott ist da, die Bundeslade ist da. Er hört die Gebete, er handelt. Alles funktioniert. Liebe Geschwister, Gottes Reaktionen sind oft etwas zeitversetzt. Sowohl von den Dingen, die wir ihm bringen, um sie zu erbitten, dauert oft noch eine Zeit. Es setzt die Hebel in der unsichtbaren Welt schon in Gang. Aber bis es in der sichtbaren Welt ankommt, das dauert oft. Und genauso ist es auch umgekehrt. Mit Schuld, mit Sünde, dass es etwas bewirkt in der unsichtbaren Welt, aber in der sichtbaren Welt ist es die Reaktion noch nicht angekommen, noch nicht erkennbar. Es passieren hier verschiedene Handlungsebenen gleichzeitig. Das sind die Söhne des Eli. Gleichzeitig beruft Gott den Samuel, noch ein Junge zu dem Zeitpunkt, als zukünftigen Propheten und Richter für Israel. Die Sünde und Gottlosigkeit ist nicht weg, aber sie beleidigt Gott parallel und auf der anderen Ebene wirkt Gott und bereitet schon etwas vor für die Zukunft. Gottes Heiligkeit schreit nach Konsequenzen. Und manchmal wundern wir uns, warum Gott nicht eingreift. Oder warum es so lang dauert. Aber da kommt ja unser Spruch her im Deutschen dazu. Gottes Mühlen mahlen langsam. Aber sie mahlen eben. Und irgendwann ist dann durch. Und dann passiert es. In der einen wie in der anderen Weise. 1. Samuel 4, Vers 1 fortfolgend. Da passiert es dann. Die Nachbarn, die Philister, greifen Israel an. Da machen die sich keine Sorgen drüber, denn sie wissen ja, Gott ist mit uns. Was können die uns? Die würden sich besser mal in Acht nehmen vor uns. Und dann kommt es zur Schlacht und völlig überraschend verlieren die Israeliten die Schlacht und 4000 Mann sterben und fallen. Die Feinde sind zu stark. Was? Und dann haben sie eine ganz richtige Erkenntnis. Wie konnte es sein, dass die Feinde uns besiegen konnten? Na klar, uns hat der Beistand Gottes gefehlt. Richtige Analyse, völlig richtig, aber falsche Reaktion. Denn es führt nicht dazu, dass sie sagen, okay, lasst uns umkehren. Lasst uns zu Gott hinwenden, es gibt keine Selbstkritik. Lasst uns anschauen, worin es liegt, dass wir im Kampf so schwach waren. Warum Gott nicht mit uns war. Es ist eher so, dass sie Gott einen Vorwurf machen und sagen, hey Gott, du warst nicht mit uns, wie kann das sein? Wir sind deine Leute, bitte bequem dich mal herbei. Fast schon unverschämt. Und dann wollen sie Gott zwingen, mit ihnen zu sein, und sagen, ja, jetzt wissen wir es, beim nächsten Mal nehmen wir die Bundeslade mit. Und Gott hat ja versprochen, auf diesem Gnadenthron zwischen den zwei Cherubim, die da zugewandt mit ihren Flügeln sind, da wohne ich. Wenn wir die Bundeslade mitnehmen, haben wir Gott mit dabei. Dann wird alles gut werden. Dann wird Gott uns aus der Hand der Feinde erretten. Wisst ihr, das Problem ist, die Sünde wird ignoriert und es wird nicht gemerkt, dass auf der Beziehungsebene mit Gott etwas nicht stimmt. Du kannst das nie durch einen heiligen Gegenstand wegmachen, wenn auf der Beziehungsebene was nicht stimmt. Da kannst dir so ein fettes Kreuz um den Hals hängen, das hilft nichts. Da kannst du 25 Bibeln ins Regal stellen, das hilft nichts. Diese Gegenstände funktionieren nie aus sich selbst heraus. Das kann maximal eine Kontaktfläche für meinen Glauben sein. Im optimalen Fall hilft es mir, mich zu erinnern und meinen Glauben auszurichten, aber mehr nicht. Und ohne deinen Glauben ist es wirkungslos. Denkt an die eine Geschichte, wo einer im Neuen Testament Dämonen austreiben will im Namen von Jesus. Und dann macht er das und Dämonen fallen über ihn her, weil er Jesus nicht kennt. Und der Dämon sagt, ja, Jesus kenne ich und Paulus kenne ich auch, aber dich kenne ich gar nicht. Man kann es nicht einfach benutzen und sagen, ich nehme das jetzt und mache das und dann funktioniert es. Das ist Magie. So funktioniert es aber nicht, sondern es geht um Glauben. Also hier, sie haben die Bundeslade dabei. Die Bundeslade wird geholt und natürlich, wie können das anders sein? Die Bewacher der Bundeslade, die besonderen Priester, die beiden Söhne von Eli sind auch dabei. Und die fühlen sich natürlich wie Graf Koks. Wir und die Bundeslade, wir werden den Sieg jetzt einfahren. Hallo, macht mal Platz für uns. Wir kommen jetzt. Und ein Jubel hebt an, als die ins Lager kommen. Jetzt ist Gott mit uns, die Bundeslade ist da, der Sieg ist unser. Und sehr interessant, als diese Nachricht sich verbreitet, kriegen die im Lager der Philister Panik. Und sagt, oh, ihr Gott ist mit ihnen. Das ist doch der Gott, der die Ägypter, die damalige Weltmacht, geschlagen und besiegt hat, der die ganzen Ägypter im Meer versenkt hat. Die Philister kriegen Panik und sagen, gut, ihr Gott ist mit ihnen, wir werden untergehen, aber wir sterben mit Format, wir kämpfen trotzdem. Also die Macht Gottes, die anderen haben auch davon gehört. Es ist bekannt. Ja, und dann schweigt Gott und hilft nicht. 30.000 Israeliten fallen. Verheerende Niederlage. Und das Schlimmste dabei, das Unmögliche geschieht, die Bundeslade fällt in Feindeshand. Das Heer wird besiegt, keiner denkt an die Bundeslade, die Feinde reiben sich natürlich die Hände. Sieg auf der ganzen Linie, 30.000 Mann gefallen, das Land steht offen, keine Armee ist zu verteidigen und auch noch die besondere Geheimwaffe der Israeliten, die Bundeslade, miterobert. Die Israeliten haben das für unmöglich gehalten. Sie haben gesagt, wir haben doch die Bundeslade dabei. Das kann doch gar nicht, uns kann doch gar nichts passieren. Und später wird das immer wieder in der Geschichte des Volkes Israel so sein. Sie sündigen wie blöd, aber denken, die Feinde werden Jerusalem nicht einnehmen, denn hier steht der Tempel. Gott ist mit uns. Nein. Gott zieht sich zurück, wenn wir uns von ihm zurückziehen und ein Leben leben, das nicht zu ihm passt. Seine Herrlichkeit wohnt nicht da, wo das Böse ist. Das passt nicht dazu und Gott zieht sich zurück dann. Das mag er einfach nicht. Das passt nicht zum Heiligen Geist. Wie gesagt, es ist keine Magie. Die Dinge wirken nicht aus sich selbst. Es ist immer gefährlich, wenn wir Äußerliches mit Innerem verwechseln. Kennt bestimmt die Leute, die so ein Kreuz am Auto auch vorne drin hängen haben oder ihren Rosenkranz da hängen haben. Das ist ja für manche wie so ein Fetisch zu denken, wenn ich das da hängen habe, dann werde ich keinen Unfall bauen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Nur ein äußeres Zeichen bringt nichts. Der Glaube ist das Entscheidende. Und manchmal machen wir uns was vor. Nämlich zu sagen, ich gehe doch in die Gemeinde. Muss doch alles gut sein mit mir und Gott. Ich gebe doch meinen Zehnten. Gott muss doch mit mir zufrieden sein. Er muss doch mit mir sein. Ich setze mich doch ein und arbeite mit. Das sind alles gute Sachen, aber es ist kein Fetisch. Kein Talisman, der dich per se beschützt. Gott ist nicht käuflich. An der Stelle dürft ihr mal Amen sagen. Und er mag es sogar gar nicht, wenn wir denken, er wäre blöd. Und wir könnten so tun, als ob. Weil das ist ja immer so, als würden wir denken, wir hätten Gott in der Tasche. Und Gott sagt, nein, ihr Lieben, eure Täschchen sind doch etwas klein für mich. Selbst die großen, die Frauen, die mit großem Shopper reisen, es ist zu klein für den Herrn. Also, die Israeliten hatten zwar die Bundeslade dabei, aber Gott war nicht mit ihnen. Folgerichtig fällt den Philistern die Bundeslade in die Hände. Damals war es jetzt üblich, das ist jetzt nicht nur in dieser Geschichte so, sondern im alten Orient ganz typisch, wenn ich einen Gegner besiegt habe, dann nehme ich seine Götterbilder, Götzenbilder mit zu mir nach Hause und stelle die in meinen Tempel, weil es war immer der Gedanke zu sagen, wenn ich ein Volk besiege, eine Stadt besiege, hat mein Gott über ihren Gott gesiegt. Mein Gott ist stärker als dein Gott, deswegen nehme ich dir den jetzt weg und stelle dann bei mir am Tempel, um zu zeigen, yeah, wir sind die Sieger, euer Gott ist besiegt. Deswegen nimmt zum Beispiel später auch Nebukadnezar die ganzen Gegenstände aus dem Tempel mit, zu sich nach Babylon. Immer ein Zeichen des Sieges auch über die anderen Götter. Kapitel 5 wird es jetzt sehr witzig in 1. Samuel. Die Israeliten haben die Bundeslade verloren, die Philister haben sie mit Trara und Freude mitgenommen. Es ist immer noch der Ort, wo Gottes Herrlichkeit wohnt. Die Bundeslade, das hat er versprochen und es ist immer noch da. es war, hat noch nicht gewirkt bei dieser Schlacht, aus den beschriebenen Gründen. Die Philister nehmen sie mit, sie kommen nach Aschdod, eine dieser Philisterstädte, und dort stellen sie stolz die Lade auf im Dagonstempel bei ihrem Hauptgott. Nachts Türen zu, alle Philister schlafen, morgens Türen vom Tempel wieder auf. Oh, die fette Dagonsstatue, die da steht, ist umgefallen, liegt auf ihrem Gesicht vor der Bundeslade. Das sollte sich nicht rumsprechen. Das ist kein gutes Zeichen. Zumal man weiß, es war keiner drin. Man weiß nicht, wie es passiert ist. Heute wird man natürlich denken, wer manipuliert worden? Die damals hatten, da waren ein bisschen mit der unsichtbaren Welt mehr auf du und du. Sie hatten schon direkt kein gutes Gefühl. Oh, unser Gott hat sich womöglich vor dieser Bundeslade verneigen müssen. Sie probieren es eine zweite Nacht. Bundeslade steht da, Dagonsstatue mühsam wieder aufgerichtet. Nächster Morgen, der Priester hat schon kein gutes Gefühl, als er aufschließt. Oh! Dagonsstatue liegt da und dieses Mal Arme abgeschlagen, Beine verwundet. Die Statue ist nicht mal mehr intakt. Den Leuten in Aschdod dämmert, wir sollten vielleicht die Bundeslade weiterschicken. Das Teil ist gefährlich. Das ist eine tickende Bombe. Aus unserem Tempel sollte die raus. Die Leute wollen sie aber doch nicht hergeben. Am nächsten Tag bekommen die Leute in Aschdod überall am Leib ersten Palern immer mehr solche Beulen, Eiterbeulen, Ausschlag. Ihr müsst euch vorstellen, in der Zeit, wo es keine Hautärzte gab, solche Beulen konnten das Todesurteil sein. Zumindest das Urteil dafür, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Die Leute raffen irgendwie, es hat etwas mit dieser Bundeslade zu tun. Das Ding ist nicht nur eine Bombe, das Ding ist das Bombenmutterschiff. Das muss weg aus unserer Stadt. Und ganz freundlich, wie sie sind, die Philister, das waren so einzelne Stadtstaaten, die sich zusammengeschlossen haben, schicken sie es weiter und sagen, ihr dürft mal die Kriegsbeute haben. Und schicken sie also in die nächste Stadt weiter nach Gath. Dort geht die Sache ein bisschen schneller. Die kriegen direkt am nächsten Tag all diese Beulen. Hören dann, ach, die in Aschdod hatten die auch schon. Es scheint an der Bundeslade zu liegen. Die haben nichts Eiligeres zu tun, als einen Tag weiter sie wiederum weiterzuschicken nach Ekron. Die Lade kommt vor den Toren von Ekron an. Die ganze Bevölkerung kriegt schon Panik. Die kratzen sich schon, bevor irgendwas da ist. Keiner will die Bundeslade haben. Die schicken die im Philisterland hin und her. Die werfen die sich wie so eine heiße Kartoffel zu gegenseitig. Und jeder denkt, nur schnell weiterwerfen. Dass nicht gerade die Musik endet, wenn die Kartoffel bei mir ist. 7 Monate lang spielen sie dieses Spiel mit der Bundeslade. Und schließlich sagen sie, es reicht. Das Ding muss weg. Wir schicken das lieber wieder zurück, bevor es uns noch alle umbringt. Es gibt solche Siege, die erringt man und hinterher merkt man, es wäre besser, ich hätte verloren. Weil ich habe mir Sachen eingehandelt, die sind schlimmer als eine Niederlage gewesen wäre. Wie gesagt, das ist ziemlich witzig, wie Gott sich selbst um die Bundeslade kümmert. Und nicht zulässt, dass die Philister damit glücklich werden. Sie haben zwar den Sieg gegen sein Volk errungen, aber Gott lässt sich nichts am Zeug flicken, zu sagen, er sei schwächer als diese anderen Götter. Und so entsteht die Idee, sagen, wir könnten ja die Bundeslade zurückschicken nach Israel. Ich kann mir gut vorstellen, dass sofort Gegenstimmen waren. Was? Das kann nicht sein. Und so ging das hin und her. Dann werden die Priester befragt, Orakel und Magier. Und einer macht einen Vorschlag und sagt, also, ich habe eine Idee. Um ein Gottesorakel quasi herzustellen, nehmt Kühe, die gerade erst frisch Kälbchen auf die Welt gebracht haben. Die Kälbchen binden wir bei uns hier an. Normalerweise Kuh und Kalb bleiben beieinander. Dann packen wir die Bundeslade, war ja nicht so groß, auf einen Wagen und 2 dieser Kühe vor den Wagen und bringen die an eine gewisse Stelle. Wenn die Kühe zurücklaufen zu ihren Kälbchen, dann behalten wir die Bundeslade. Wenn die aber weggehen in die andere Richtung, Richtung Israel, was eigentlich nach normalen Umständen sehr unwahrscheinlich wäre, weil ihre Kälbchen am anderen Ort sind, dann ist es klar, wir sollen die Bundeslade ziehen lassen. Gesagt, getan, die Kühe rennen straight away nach Israel. obwohl ihre Kälbchen da am anderen Ort sind. Und den Philistern ist klar, das war wohl doch eine gute Sache, die Bundeslade wieder loszuwerden. In dem ersten Ort, wo sie hinkommen, in Bet-Schemisch, eine Riesenjubel und Freude, als die Bundeslade auftaucht. Wow! Sofort werden Brandopfer gebracht, Schlachtopfer gebracht. Direkt an Ort und Stelle steigt die Riesenparty. Jubel, Freude, Jauchzen, Begeisterung. Das ist Tag 1. Aber die Leute in Bet-Schemisch sind nicht vorbereitet auf die Gegenwart Gottes. Und die Frage taucht ganz schnell auf, wer kann bestehen vor Jahwe, dem lebendigen Gott? Und die Leute fragen sich, wäre es nicht besser, die Bundeslade würde weiterziehen, als bei uns in Bet-Schemisch bleiben? Man könnte jetzt denken, na, die Leute sind wirklich, das sind wirklich sehr anständige Gläubige. Die wollen das nicht alles für sich haben, die wollen das teilen und weitergeben, die sind großzügig und demütig. Aber wisst ihr, was sie steuert? Das ist ihre Angst. Das ist nicht ihr Glaube und ihre Großzügigkeit. Die haben bestimmt gehört von dem, was im Philisterland passiert ist. Ich sage nur Beulen. Stell euch vor, ich stelle hier so einen Kasten auf und ihr wisst, in den drei benachbarten Gemeinden hier an der Berghammer Straße hatten die den Kasten auch schon. Und in den nächsten Wochen waren alle Leute krank, die da waren, die mit Gott nicht ganz im Reinen waren. Ich weiß nicht, ob ihr den Kasten bei uns haben wolltet. Oder sagen würdet, Gregor, wäre nicht die Heilig-Geist-Kirche der bessere Ort? Ist doch viel würdiger, so eine große, erhabene Kirche. Und so geht es denen auch. Vielleicht haben sie selbst keine weiße Weste. Sie müssten sich ja ändern, an den heiligen Gott anpassen mit ihrem unheiligen Leben. Dann möchte ich euch heute Morgen fragen, bist du vorbereitet für Gottes Herrlichkeit? Sie zu empfangen, sie aufzunehmen, kann sie bei dir und in dir wohnen? Oder gibt es dazu vieles, was unpassend ist zu Gott? Zu viel unvergebene Schuld, zu viele Dinge, die du gar nicht ändern und anfassen möchtest? Oder hast du womöglich Angst, was es für Auswirkungen auf dein Leben haben könnte? Ist total verrückt. Die in Bet-Schemisch können die Bundeslade nicht schnell genug loswerden. Die heiße Kartoffel, die sie von den Philistern bekommen haben, sagen sie, nehmt ihr sie. Und sie schicken noch direkt am nächsten Tag Boten nach Kirjat Jearim und sagt, Leute, wir haben die Bundeslade zurück. Wollt ihr sie nicht haben? Und obwohl, so schreibt es der Text da, klar ist, da wo die Bundeslade ist, werden die Leute gesegnet. Jeder, der damit zu tun hat, empfängt Gottes Segen. Dinge gelingen und werden, wollen sie sie nicht haben und sagen, Mensch, holt doch die Bundeslade bei uns ab. Holt von uns die Herrlichkeit Gottes wieder weg. Sie ist von den Philistern zurück. Aber so sind Menschen. Manchmal ist uns das Guten zu viel. Wir wollen das nicht ertragen. Wir müssten uns verändern und reichen es dann lieber weiter. So wollen wir in der Hosanna-Gemeinde nicht sein. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes nicht weiterreichen, nur weil es zu uns vielleicht nicht passt, sondern wer zu uns gehört, der entscheidet sich mit zu sagen, ich bin bereit, den Preis zu zahlen, den es hat, die Herrlichkeit Gottes auf uns und damit auch auf mir und meinem Leben ruhen zu haben. Und ihr Lieben, das ist ein Preis. Deswegen geben die das weiter. Den Israeliten war das vollkommen klar. Es ist ein Preis. Es kann dich was kosten. Es wird dich was kosten. Wir haben uns entschieden zu sagen, wir wollen den Preis bezahlen. Wir sind bereit, uns verändern zu lassen, damit wir zur Herrlichkeit Gottes passen. Wir sehnen uns danach, dass seine Herrlichkeit unseren Raum füllt. Den Raum unseres Herzens. Es darf uns kosten. Nichts ist vergleichbar mit Gottes Herrlichkeit. Die Leute in Kiryat Jearim sind anders drauf. Sie sind klüger. Als die Bundeslade kommt, sagen sie direkt, oh, wo kann die dauerhaft bleiben? Wer hat einen Standort für sie? Da wird ein Haus ausgesucht, da ist eine Scheune frei, da kommt die rein. Der Abinadab wird gefragt und ausgewählt. Er und sein Sohn werden ausgewählt und freigesetzt, sagen, kümmert ihr euch um die Bundeslade. Die Herzen der Leute sind anders drauf. Sie sind offen. Sie wollen, dass die Herrlichkeit Gottes bei ihnen wohnt, bei ihnen zu Hause ist. Und diese Scheune wird ein Tempel für den Herrn. Ist dein Herz bereit, so die Herrlichkeit Gottes zu empfangen und sagen, ich möchte der Tempel sein, wo Gottes Herrlichkeit wohnen kann? Einen Tag in Beit Shemesh und die Bundeslade wird hinterher 20 Jahre in Kiryat Jearim sein. 20 Jahre. Die restliche Richterzeit von Samuel, die ersten Regierungsjahre von König Saul, die ganzen Regierungsjahre von König Saul, die ersten Regierungsjahre von König David. 20 Jahre. Und das Haus von Abinadab und seinem Sohn Eleasar werden über die Maßen gesegnet. In Beit Shemesh zieht der Segen vorbei. Ich kann mir vorstellen, dass die sich manches Mal ein Loch in den Bauch geärgert haben hinterher. Wie konnten wir so blöd sein? So wie die Stadt Heidelberg heute, die damals gesagt hat, nee, hier in Heidelberg kann kein Stadion gebaut werden. Haben wir keinen Grund für. Und dann ist es nach Hoffenheim gekommen. Heute würden die liebend gern sagen, naja, erste Liga, das wäre natürlich toll in Heidelberg. Wenn immer Heidelberg da erscheinen würde. Ja, aber manche Gelegenheit gibt es halt nur einmal. Beit Shemesh lässt das vorbeiziehen. Und in dieser Zeit, in diesen 20 Jahren, ist eine Zeit des großen Segens und Erweckungszeit von der Gottlosigkeit hin zu einer Zeit mit Gott. Da steht ganz lapidar im Text, dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Bam! Stell dir vor, das würden wir sagen können. Dann wandte sich ganz Heidelberg, ganz Baden-Württemberg, ganz Deutschland zum Herrn. Das haben die auch nicht erwartet damals. Das war das, was der Herr getan hat. Sie haben ihre Lektion gelernt, die Bundeslade wirkt nicht aus sich heraus, es ist kein magischer Gegenstand, es braucht Glauben dazu. Kapitel 7, Vers 3 macht es ganz deutlich. Da sprach Samuel zu dem ganzen Haus Israel, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu Jahwe umkehren wollt, dann tut die fremden Götten und Astartenstatuen aus eurer Mitte weg und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister retten. Gott will gerne helfen, dass die Israeliten gerettet werden. Und er will auch gern heute eingreifen und helfen. Aber er will sich nicht missbrauchen lassen. Und er will nicht mit anderen Göttern betrogen werden. Richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. Das ist der Schlüsselsatz. Dient ihm allein. Worauf ist dein Herz gerichtet? Wem dienst du? Wir sind heute oft so, dass die Dinge viel verborgener sind als damals. Wir stellen uns keine Astartenstatue ins Wohnzimmer und sagen jeden Tag, hello, hier hast du was zu essen. Aber Gott ist immer noch an einem ungeteilten Herzen interessiert. Und man kann sein Herz sehr leicht teilen. Erste Gebot, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es ist Gott so wichtig, dass er es zum allerersten Gebot macht. Die geteilte Liebe, die geteilte Anbetung, das ist das Killer-Kriterium in der Beziehung mit Gott. Er sagt nicht umsonst, ich bin wie ein eifersüchtiger Liebhaber. Du kannst nicht noch mit zwei, drei anderen rumturteln, das mache ich nicht mit. Und es passiert so leicht, dass unsere Priorität geteilt ist, dass wir Gott nicht bedingungslos die erste Stelle einräumen. So leicht wird anderes groß und wichtig für uns, dass es Gott verdeckt. Bleib dabei nicht stehen. Und wenn du heute Morgen merkst, irgendwas ist wichtig geworden für dich, was so groß und wichtig ist, was die Stelle Gottes einnimmt oder verdunkelt, ist heute Morgen die Zeit, umzukehren. Sagen, Herr, nein, Ich bin bereit für deine Herrlichkeit. Ich bin bereit, sie zu empfangen. Ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Du allein hast die erste Stelle. Punkt. Und dann kommt erstmal lange nichts. Und wisst ihr was? Auf einmal ist in Israel Siegen wieder möglich. Wir wünschten, wir könnten das schon von der deutschen Nationalmannschaft sagen. Auf einmal ist Siegen wieder möglich. Sie haben ein geklärtes, erneuertes Verhältnis zu Gott. Der Geist Gott, die Angst weicht, der Mut wächst. Sie bestehen die Kämpfe gegen die Philister. Sie vertreiben sie, sie befreien das ganze Land. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Gott hat sein Volk auch nicht verlassen. Auch in der Niederlage ist er bei ihnen. Es ist umgekehrt. Sie sind von Gottes Wegen abgewichen und deshalb zieht Gott seinen Schutz zurück. Das Unglück, das sie trifft, ist nicht Gottes Strafe für ihren Ungehorsam, sondern es ist der Hirtenstab, mit dem er sie zurücktreibt auf den richtigen Weg. Eigentlich schade, dass wir oft genauso sind wie die Israeliten und erst diesen etwas deutlicheren Hirtenstab brauchen, um bereit zu werden, uns wieder auf einen guten Weg zu begeben. Ist doch verrückt. Müssen wir erst im tiefen Schlamassel stecken, damit wir bereit werden zu sagen, okay, Herr, ich mach's doch. Heute ist ein guter Tag, wieder alles gerade zu rücken und Gottes Herrlichkeit neu einzuladen, sagen, komm, wohn bei mir. Lobpreisteam, bitte nach oben. Wir werden das nächste Lied spielen und ich lade euch ein, wenn du sagen willst, hey, heute ist der richtige Tag, um alles wieder gerade zu rücken. Geh zum Kreuz. Keiner wird dich fragen, was das ist. Es geht um dich und den Herrn. Sagen, ich will so sein, dass deine Herrlichkeit bei mir wohnen kann. Ich will das, wo ich geteilt habe, ablegen. Du alleine bist der, den ich brauche und den ich liebe.